damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Zu einer, ja, fast schon Sonderepisode kann man sagen. Oder ja, ich formuliere es mal so. Heute probiere ich mal etwas Neues, denn ich habe ein Interview geführt mit einem echten China-Insider, einem Experten in Sachen Investment und China, der selbst Chinese ist, mittlerweile allerdings in der Schweiz lebt, aber zum Beispiel für den chinesischen Staatsfonds gearbeitet hat, dort auch Gelder beschafft hat für Unternehmen aus dem Tech-Bereich vor allem, aber auch mittlerweile Unternehmen, die nicht mehr so klein sind, wie zum Beispiel BYD. Und wir haben ein Interview geführt, was auch auf YouTube erschienen ist, natürlich in Englisch und natürlich auch etwas länger. Und ich habe gedacht, ich mache das Ganze nochmal hier als Podcast-Episode mit eigenen Worten auf Deutsch und auch in etwas komprimierter Form, weil ich fand, der Inhalt war wirklich extrem interessant und relevant. Und ich möchte, dass möglichst viele Leute genau sowas auch mitbekommen aus China. Jemand, der sehr ausgewogen über China berichtet, genau wie ich, jetzt nicht die rosarote Brille auf hat, aber eben auch ganz klar die positiven Seiten sieht. Ich habe überlegt, ich könnte sie einfach alles in die KI reinhauen, das ganze Skript. Und die macht mir das dann sozusagen fertig, übersetzt es. Und am besten wird es dann auch direkt eingesprochen. Aber nee, das mache ich natürlich ja nicht, denn dieser Kanal steht ja auch für authentische Inhalte. Von daher habe ich das einfach selbst nochmal zusammengefasst und möchte es heute in ein paar Blöcken abhandeln. Und wenn du jetzt das Video schon gesehen hast auf YouTube und sagst, na super, da ist jetzt wahrscheinlich für mich nichts Neues dabei. Ja, das habe ich natürlich auch bedacht und deshalb ein, zwei extra Punkte mit aufgenommen, die ich mir nicht ausgedacht habe, sondern wir haben ja vorher, nachher auch ein bisschen gesprochen. Und kann auch schon mal sagen, wenn alles gut läuft, dann werde ich auch den Herren, die dieses Jahr noch treffen in China, möglicherweise auch auf der einen oder anderen Investorenveranstaltung. Ja, also starten wir mal ins Thema rein. Ich habe ihn natürlich direkt gefragt, zunächst, wie er die momentane Entwicklung rund um DeepSeek beurteilt, ob ihn das jetzt überrascht. Und dann hat er gesagt, ja, also natürlich weiß er um die Stärken von China. Aber er hätte auch nicht gedacht, dass wir jetzt so einen Moment da reinbekommen und dass die Technologie in China jetzt doch wieder so an Aufmerksamkeit gewinnt. Und er sagt, er sieht eben extremes Potenzial zum einen. Ja. Aber er sagt auch, dass das Interessante ist, dass das sozusagen jetzt auch vom Staat stärker aufgegriffen wird. Und das ist ja auch das, was viele nicht gesehen haben bei DeepSeek, was besonders ist, dass dort der Staat ja überhaupt nicht hinten dran war. Es ist sogar so, dass die eigentlich solche Unternehmen gar nicht so besonders mögen. Das ist ja von einem Hedge Fund eigentlich unterstützt worden, der bei rein in KI geht. Und das ist gar nicht so das, was China sich eigentlich vorstellt, sondern die stellen sich eher vor, der Staat nimmt Geld in die Hand und stellt auch Rahmenbedingungen bereit. Die Privatwirtschaft wird es dann schon umsetzen. Aber so mit Hedge Funds und so, das ist in China nicht besonders populär. Und das war ja aber genau in dem Fall der Fall. Und er sagt eben, dass jetzt hier wirklich auch der Staat da voll mit reingeht und dass auch sozusagen die Regierung jetzt anfängt natürlich, diese KI-Sachen zu nutzen. Und das natürlich auch ja mit einem fast schon gewissen Stolz, also das hat er jetzt so nicht formuliert, aber dann auch aufnimmt und versucht selbst, sozusagen zu optimieren. Ich habe auch zuletzt immer wieder die Frage bekommen mit Trump, ob das für China, für die Technologie gut ist, insofern als dass China da jetzt nochmal mehr reingeht. Und meine Antwort ist nein, es hat damit überhaupt nichts zu tun. China weiß, die USA wird da so oder so im Prinzip sie hart attackieren. Und das ist schon seit Jahren der Fall, dass sie eben dort zum Beispiel in gewissen Bereichen China einschränken. Und China hat deswegen auch eigene Lösungen im Halbleiterbereich, im KI-Bereich versucht zu entwickeln. Und momentan sieht das ganz gut aus. Dann sind wir auf den chinesischen Aktienmarkt eingegangen. Da habe ich eben gefragt, wie sieht es denn aus deiner Sicht? Reicht es denn, wenn man ein China-ETF kauft oder wenn man die großen Werte kauft, die Blue Chips, die jeder kennt, Alibaba, Tencent, Und er sagt schon, dass das Dogpicking natürlich essentiell ist und dass wir schon auch schauen müssen, dass wir die Top-Werte aus den einzelnen Märkten oder Segmenten, muss man sagen, rausfischen. Und er war auffällig pessimistisch, fand ich, was so den Aktienmarkt angeht. Er hat sogar wortwörtlich gesagt, kurzfristig sieht er da große Probleme in China. Er sagt, der Konsum ist eben auch relativ schwach. Und das, was ich jetzt so sage, ist, wie gesagt, nicht alles auf dem YouTube-Video drauf. Er hat eben gesagt, ja, er ist momentan ja in Peking und da sind viele Restaurants, gerade von den höherwertigeren, die waren vor Jahren voll. Ja, da wird natürlich richtig Umsatz gemacht und das siehst du momentan nicht. Ja, weil auch für mich war es ja immer schwer, jetzt einen Vergleich zu finden. Ich war in Guangzhou unterwegs, war aber eben zum ersten Mal in Guangzhou und kann dann schwer beurteilen, wie genau ist jetzt der Vergleich zu früher. Aber er hat schon gesagt, ihm fällt das natürlich auf in der Gastronomie und auch im Luxusbereich. Und das sieht er schon als Bremsklotz immer noch in vielen Bereichen insgesamt für die Wirtschaft. Er hat ja auch viel im Immobiliensektor gearbeitet und sagt ganz klar, also da haben wir kurzfristig auf jeden Fall noch einige Hürden in China und fand ich auch gut, dass er das so offen gesagt hat. Dann sind wir auf die E-Auto-Branche eingegangen, denn er hat für eben Unternehmen wie BYD und so weiter bei der Finanzierung mitgewirkt, denn er hat eben bei einigen Unternehmen gerade aus diesem Bereich bei der Finanzierung mitgewirkt und ich habe gefragt, naja, ist das denn eine interessante Branche? Ich meine, es reden viele drüber. Deutschland hat natürlich einen besonderen Fokus drauf, aufgrund der eigenen Abhängigkeit. Und er hat schon gesagt, also mit BYD, weil ich ihm auch gesagt habe, ich bin in BYD investiert und in Li Auto. Und Xiaomi habe ich nicht genannt, weil es für mich keine reine Elektroauto-Wert ist. Da bin ich auch investiert. Also der Disclaimer, Tesla auch. Das sind sozusagen die vier Werte, wo man sagen kann, ja, das hat was mit E-Autos zu tun. Und er hat gesagt, ja, mit BYD machst du wahrscheinlich wenig falsch. Würde ich auch so sehen. Und er sagt, dass die halt den ganz großen Vorteil mit den Batterien haben. Das ist nichts komplett Neues, aber es ist, glaube ich, noch ein bisschen unterschätzt, dass wir hier halt einen extremen Kostenvorteil haben. Es geht ja gar nicht darum, dass du die anderen damit attackierst und sagst, ihr kriegt keine Batterien von uns, sondern dass du halt einen enormen Kostenvorteil hast und dass BYD einer der ganz wenigen Konzerne ist, der die komplette Wertschöpfungskette kontrolliert. Das wird oft unterschätzt. Er hat auch gesagt, wir haben natürlich hier massiv, also wir, China, reingepumpt an Subventionen. Ja, wobei ich ihm da insofern widersprechen würde, als dass China nicht so viel mehr subventioniert hat in den letzten Jahren als andere Länder. Sie haben halt sehr frühzeitig angefangen, ja. Aber jetzt rein pro Auto sind Länder wie Norwegen und so ja nicht hinten dran. Das ist manchmal ein bisschen verkannt. Auf jeden Fall sagt er, dass das eben ein ganz wichtiger Punkt ist, was man unterschätzt und dass dort eben andere Unternehmen wie NIO oder so massiv Probleme haben, weil sie eben die Preise dann eigentlich nicht mitgehen können. Und BYD ist halt wirklich kostenseitig so stark aufgestellt, dass sie sich das halt leisten können, selbst wenn da noch ein paar Zöller draufkommen. Er hat gesagt, super stark sieht er natürlich Huawei, weil die bauen ja selbst keine Autos, aber arbeiten eben mit anderen Unternehmen zusammen. Er hat es so ein bisschen mit Apple verglichen. Ja, ist natürlich aus Investmentsicht nicht so spannend. Ich habe auch neulich wieder die Frage bekommen, Erik, gibt es eine Chance, dass Huawei an die Börse geht? Ist quasi nicht besonders plausibel, denn wenn sie das gemacht hätten, hätten sie es schon vor Jahrzehnten gemacht. Sie wollen sich da ja nicht reinspucken lassen in die Suppe. Eigentlich Huawei so von der Einstellung her wie die meisten deutschen Mittelständler, nur dass Huawei eben es auch anderweitig geschafft hat, groß zu werden, während die meisten deutschen Mittelständler daran gescheitert sind, weil sie eben nicht das nötige Kapital haben für den ganz großen globalen Erfolg. Huawei ist eine der ganz wenigen Ausnahmen, die das geschafft haben und jetzt in dem Stadium mit den Cashflows und auch jetzt endlich mit der Position. Sie haben ja auch einen Bekanntheitsgrad. Es gibt ja immer die zwei Optionen. Meistens sind beide relevant, dass man Geld einsammelt und das andere ist die Aufmerksamkeit. Ja, und er sagt aber, Huawei ist natürlich super stark. Ich würde sagen, ja, und man sollte eben auch schauen, wer kooperiert mit Huawei, Unternehmen wie Guangzhou Automobile und so weiter. Also da gibt es schon interessante Spieler, aber es sind schon die Großen in Shenzhen, wie BYD und Huawei. Das ist ja kein Zufall, dass die dort sitzen. Dann sind wir ganz kurz auf die Kapitalmärkte eingegangen, Beschaffung von Kapital. Das, glaube ich, muss ich jetzt hier nicht zu detailliert ausführen. Aber er sagt eben, dass es früher natürlich einfacher war für China, Geld zu bekommen, vor allem auch von US-Investoren, und dass sich das stark geändert hat, dass die lokalen Regierungen schon die Schlüsselindustrien finanzieren, ja, und dass man eben auch in diese Sektoren rein investieren sollte. Ich habe auch gefragt dann, ja, was gibt es denn noch außer Tech? Und er sagt natürlich, was da sicherlich noch unterschätzt wird, sind solche Bereiche wie Biotech, Meditech, erneuerbare Energien. Da gibt es ja nicht nur BYD und die E-Autos. Ja. Also da gibt es schon spannende Sachen, nur da braucht man eben ein bisschen Geduld. Ich weiß es selbst, ich bin bei zwei, drei Werten, je nachdem, wie man es definiert, aus diesem Gesundheits- und Biotech-Sektor drin, und da passiert relativ wenig. Also die haben lange Zeit stark korrigiert, jetzt konsolidieren sie eher. Ja, ich baue da halt dann schon auch drauf, dass die irgendwann sich mal dann sehr, sehr stark, sehr, sehr schnell entwickeln und dann ja Kurssprünge machen, die man sich so gar nicht vorstellen kann, was letztendlich ja bei vielen China-Werten immer wieder mal passiert. Aber man darf nicht vergessen, dass diese Branche in China an sich enormes Potenzial hat, weil sie gefördert wird und weil sie auch so wächst. Ja, weil ich natürlich in China teilweise auch negative Trends habe. Sagen wir zum Beispiel die Krebsrate, die dort sehr, sehr hoch ist, aufgrund natürlich auch von der Lebensweise, die heute viele Leute dort haben. Aber es ist schon so, dass auch dort im, ja, Investmentbereich einiges noch ein Potenzial da ist, was oft so ein bisschen ja, verkannt wird und wenig Beachtung findet, wenn man eben nur über Tech spricht. Ja, ja, dann ja, sind wir eigentlich schon so beim letzten Block. Da habe ich natürlich gefragt, ja, wie ist denn so die Perspektive der Schweizer? Und das fand ich schon auch nochmal interessant, wo er gesagt hat, ja, klar, früher, da war in der Schweiz das chinesische Kapital sehr willkommen. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert, da ist man ein bisschen skeptischer. Also um das zu erklären, seine aktuelle Position oder sein Job ist eigentlich eher, dass er sozusagen Chinesen hilft, in der Schweiz zu investieren. Ja, also im Prinzip in die andere Richtung und dort eben Verbindungen knüpft. So übrigens bin ich auch an ihn gekommen über einen Zuschauer aus der Schweiz. Vielen Dank dafür, Raphael, dass du hier das ermöglicht hast, kann man ja auch mal nennen. Fand ich sehr, sehr nett. Er hat das eigentlich nur so mal erwähnt und dann aber haben wir ganz schnell sozusagen die Brücke geschlagen mit ihm, wie das halt so ist, in China schnell WeChat und dann haben wir das Interview gemacht. Also vielen Dank dafür. War für mich natürlich auch sehr, sehr interessant. Und ja, er sagt im Prinzip, dass die Schweiz ein Land ist, was schon immer versucht hat, zu allen einen guten Draht zu haben. Also Geschäfte Richtung ja, USA, Richtung Europa, als Teil von Europa. Und natürlich auch mit Asien und China. Aber dass sie natürlich auch schauen müssen, dass sie eben Nutzen haben und dass sie auch aufpassen müssen, sozusagen, macht das denn noch Sinn für uns? Aber klar ist es ja immer noch sehr, sehr wichtig. Und er hat auch gesagt, ja, man merkt natürlich, dass da auch ein Umdenken stattfindet. Früher haben die Chinesen die Schweiz überrannt, alles leer gekauft. Heute ist es natürlich nicht so, dass sie sich jede Uhr aus der Schweiz noch kaufen. Ich habe dann auch gesagt, naja, für die Schokolade reicht es vielleicht dann gerade noch so. Denn ja, die Schweiz ist natürlich nicht nur für die Deutschen teuer, sondern auch für die Chinesen mittlerweile, auch aufgrund des starken Franken, des schwachen Renminbi. Und was ich auch zum Beispiel weiß, ist, dass tatsächlich auch die Schweiz schon darunter leidet, dass weniger Chinesen als Touristen in die Schweiz kommen. Denn ja, ich sag mal, die Deutschen kommen dort nicht mehr mit den großen Geldsäcken hin. Das wissen wir, glaube ich, dass für uns Deutsche die Schweiz sehr teuer ist. Nur früher war es halt so, die Chinesen haben das zwar mitunter auch so empfunden, aber für ihre Kurzurlaube, da war das nicht so relevant. Da hat man trotzdem einiges rausgejagt. Die Deutschen mit ihren 30 Tagen Urlaub können natürlich jetzt nicht davon 25 in der Schweiz verbringen. Und ja, das merkt man natürlich dann auch. Aber auf der anderen Seite sind sie natürlich, gerade technologisch, ist die Schweiz natürlich auch an China interessiert, in beide Richtungen. Und das war auch so ein bisschen, was wir dann rausgearbeitet haben. Dass man eben sagt, Muss schon schauen, dass man seine Stärken kennt und ausspielt und dass man da auch jetzt sich nicht zu stark abschottet. Und genau die Tendenzen hatten wir in den letzten Jahren. Haben wir auch bei Deutschland dann gesehen, dass sie jetzt versuchen, sich von China zu lösen. Hätte ich schon gemerkt, da macht überhaupt keinen Sinn. Warum sollen wir das denn machen? Und jetzt eher auch wieder in die andere Richtung geht. Und dann haben wir noch so ein bisschen auch gesagt, ja, auch China kann natürlich viel lernen. Hat auch gesagt, er findet es toll, dass in der Schweiz und Deutschland die Bildung so günstig ist. Ja, das ist ein Riesenproblem in China. Zum einen natürlich eine finanzielle Belastung. Zum anderen aber auch natürlich ein Problem der Kreativität, dass man sich eben rein darauf fokussiert, sozusagen Leistung zu bringen und gute Schulnoten und so weiter. Übrigens in diesem Zusammenhang nochmal eine kleine Ergänzung zu diesem ganzen Bildungsthema. Warum ist China so dann interessiert, dass der private Bildungssektor, also sowas wie Nachhilfeunterricht, Tutoring, dass das eingeschränkt wird? Und das liegt natürlich daran, dass die Chinesen ganz viel Geld dafür aufwenden, um die Bildung ihrer Kinder zu fördern. Da würde man erstmal sagen, das ist doch gut. Ja, das Problem ist, das geht natürlich verloren beim Konsum. Und genau das will China eben nicht. Also zum einen wollen sie gleichere Bedingungen, ja, und sie wollen eben nicht, dass die Leute zu viel dafür ausgeben, damit ihre Kinder dann irgendwie einen guten Gaokao, also das ist ja der Abschluss sozusagen von der Highschool, also so ein bisschen wie das Abitur, was halt unfassbar wichtig ist, dass sie dort einfach zu viel lassen, sich zu stark darauf fokussieren, auch viel zu viel Druck haben, ja. Und das ist natürlich schon etwas, was China sowohl letztendlich bei gewissen Entwicklungsaspekten als auch finanziell einschränkt, ja. Und man hat auch bei ihm gemerkt, bei Bin, das hat ihm ein Stück weit imponiert und das findet er schon auch in Ländern wie der Schweiz und Deutschland eine absolut positive Sache, ja. Ja, und wir haben dann am Ende, als wir auch fertig waren, natürlich auch nochmal gesagt, ja, wichtig ist, dass man sich halt auf seine Stärken spezialisiert, dass man sich aber auch fokussiert. Und das ist natürlich ein Problem, was einige Länder haben. Er hat dann noch gesagt, er findet Liechtenstein ganz toll. Klar ist immer schwer zu vergleichen, ein Land wie Liechtenstein mit jetzt Deutschland oder Frankreich. Aber er hat natürlich nicht ganz Unrecht, dass man schon sieht, dass Länder, die einen klaren Weg haben und einen Pfad, dass die recht erfolgreich sind. Und wir sehen ja, dass letztendlich auch China seinen Erfolg in diesem Pfad zu verdanken hat. Natürlich liegt es auch daran, dass sie ein Einparteienstaat sind. Ja? Aber das ist schon was, was man berücksichtigen muss, dass viele Länder halt nur noch von Wahl zu Wahl denken. Auch dort sehen wir in den USA, es funktioniert grundlegend. Aber ich behaupte mal, dass dort auch durch diese Reibung sicherlich ein bisschen was verloren geht. Und momentan schon, denke ich, in den letzten Jahren mehr, als es nötig gewesen wäre. Ja? Also sagen wir mal, diese Inflation, die wir auch in den USA sehen, die hätte so sicherlich nicht stattfinden müssen und ist auch wahrscheinlich Folge von den politischen Machtspielen. Ja? Also da waren wir uns eigentlich auch einig, dass natürlich auch das Vorteile mit sich bringt. Geht jetzt auch gar nicht ums politische System, sondern einfach darum, dass man sich selbst klar macht. Das sollte eigentlich jeder Einzelne machen. Das sollte ein Unternehmen auf jeden Fall machen. Und auch Länder, wohin will ich? Wer bin ich und wohin will ich? Ja, das heißt ja nicht, dass man das alles unbedingt erreichen wird, aber dass man klar sagt, das sind unsere Ambitionen, das sind unsere Vorstellungen und dort eben geradlinigen Weg beschreitet. Und ja, das allerletzte war wirklich, dass er nochmal gesagt hat, und das hängt ja damit zusammen, schaut auf die 5-Jahres-Pläne. Ja, also wenn man gerade auch über Investments spricht oder wissen will, wohin geht China, es wird ja jetzt wahrscheinlich denn der neue verabschiedet werden für die nächsten 5 Jahre sozusagen, wo dann nochmal besonders gesagt wird, was steht im Fokus. Da wird es erstmal keine ganz riesen Überraschung wahrscheinlich geben. Aber da muss man wirklich zwischen den Zeilen lesen. Und dann bekommt man da nochmal sehr, sehr viel mit, wie China sich das vorstellt. Und im Nachhinein hätte man, glaube ich, auch vieles vorhersehen können, was jetzt erst so klar geworden ist, wo man China unterschätzt. Da hätte man diese 5-Jahrespläne sich genau angeschaut und auch ernster genommen, hätten wahrscheinlich auch einige Firmen, gerade deutsche Firmen, Fehler vermieden oder hätten vielleicht einen Teil ihrer Ignoranz bis Arroganz abgelegt und wären heute nicht so in der Bredouille, dass sie jetzt China nachlaufen. Ja. Also, spannendes Interview. Hier nochmal für dich heute die Zusammenfassung. Heißt Zusammenfassung. War ja ein bisschen mehr. War ja auch kommentieren und meine eigenen Gedanken nochmal kreisen lassen. Ich habe jetzt auf jeden Fall das Ganze auch nochmal verinnerlicht. Ich hoffe, für dich war es interessant. Wenn ja, lass mir gerne ein Abo in deiner Podcast-App da. Empfehle den Podcast weiter. Ein positives Rating ist auch immer willkommen. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Episode. Bis dann, mach's gut. Xia, Hui, Tien.